Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Live von der Frankfurter Buchmesse. Mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns jetzt gerade im Radio hören. Ich freue mich sehr, dass Sie hier live vor Ort sind. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast, die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Nicht nur Schriftstellerin, aber natürlich hier heute vor allem auch als Schriftstellerin. Sie ist Kolumnistin, unter anderem für den Stern. Sie macht verschiedene Podcasts, unter anderem Freiheit Deluxe. Und wie gesagt, ganz frisch erschienen ist das Buch Sanfte Radikalität zwischen Hoffnung und Wandel. Jagoda Marinic, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Danke, Herr Frenzel.
Und ich fange mal, und das soll nicht bedeuten, dass ich es nicht gelesen habe, ja, wenn die Leute sofort über das Cover von einem Buch reden. Aber ich muss eins sagen, es ist wirklich ein grandioses Cover geworden. Und für alle, die das jetzt nicht sehen können, hier in Frankfurt, das Live-Publikum kann es natürlich sehen. Ich beschreibe mal, es ist unglaublich farbintensiv, rot, lila, richtig? Gelb, man sieht sozusagen so einen strahlenden Kranz, hat ein bisschen was von der Freiheitsstatue.
Oh wow, Freiheitsstatue. Also ein Herz, ein Liebesherz geht raus an den Verlag. Die haben nämlich tatsächlich 2-3 Runden mit mir gedreht. Ich freue mich daher, dass es dir ankommt. Das Süßeste war aber Marie van den Binken hat neulich auf Twitter gefragt, das ist ja süß, aber warum sind da 2 Igel? Weil so eine kleine Bombe, die hochgeht. Dann schrieb ich, weil der dritte unterwegs ist. Und dann sagte sie, dann müssen wir das jetzt bestellen, damit der dritte auch noch Platz hat. Also ich mag auch, dass es so ein kraftvolles, positives Cover. Wir hatten am Anfang tatsächlich 2 streitende Köpfe,
ja.
Weil es ja auch viel um Streit und Diskurs geht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja nicht, worauf ich den Fokus legen will, sondern auf das nach vorne. Dann haben wir noch eine Runde gedreht, auch über Sheroes nachgedacht, was ich da vermittelt habe. Und ich finde, jetzt haben wir ein Cover, das das rüberbringt, was ich mit dem Text auch rüberbringen möchte, nämlich irgendwie vielleicht nach vorne knallen.
Sind das die Lieblingsfarben von Jagoda Marinic?
Ich fürchte, manchmal habe ich sie an, dann bin ich mir richtig peinlich. Also heute bin ich dezent in, da bin ich dezent in dunkelblau, aber neulich hatte ich diese Farben als Hosenanzug und als Mantel an. Ich bin vor 4 Jahren, ich war früher immer braun, grau und schwarz angezogen. Und vor 4 Jahren bin ich in den Farbtopf gefallen. Ich glaube, es war Corona und ich habe es nicht ausgehalten, fing an zu malen. Und so wie ich anfing zu malen, fing ich auch an, mich bunt anzuziehen. Daher sind sie im Moment schon irgendwie Lieblingsfarben.
Man könnte ja aber auch sagen, also wenn ich jetzt so die politische Landkarte anschaue, die Farben, die im Moment eher so dominieren, sind eher blau, braun.
Kommt drauf an, für wen?
Ja. Also ganz offensichtlich für Jagoda Marinic nicht.
Nicht so wirklich. Ja. Und man, das ist ja auch immer so, dass man vergisst, dass es die anderen Farben noch gibt, sage ich immer. Und in den meisten Gegenden Deutschlands war mal ein alter Spruch und der ist keine Lösung. Aber es gibt nach wie vor in den meisten Regionen Deutschlands 80% Bundesbürgerinnen, die andere Farben auch noch sehen und besprechenswert finden. Insofern, wir sind nicht ganz so dunkel, wie wir manchmal tun.
Ich bin noch mal ganz kurz bei dieser Erfindung. Das ist ja eigentlich auch sehr interessant. Man nimmt das dann immer so wahr, ein Buch ist fertig, dann sieht es natürlich so aus, wie es aussieht, wenn man das aus der Leserinnen- und Leserperspektive sieht. Aber dahinter steckt, Sie haben es gerade deutlich gemacht, ja schon ein Prozess, bei dem man sich auch verständigen muss. Und wo ja auch die Verlage, und da komme ich jetzt sogar schon so einen Schritt weiter, jenseits der Farbgestaltung, die Verlage ja auch immer überlegen müssen, was verkauft sich gut. Ja, also was...
Also das verkauft sich unglaublich gut, nur dass wir es klarstellen.
Okay, also...
Ich glaube, man versucht aber auch zu überlegen, was nicht nur was verkauft sich gut, sondern was gibt dem Publikum das Versprechen, dass die Richtigen sich angesprochen fühlen. Weil du willst es ja nicht an jemanden verkaufen, der es dann aufmacht und sagt, eigentlich habe ich damit ja gar nichts am Hut. Das heißt, das ist nicht nur, dass man damit die Breite an sich will, sondern man will in der Breite ja die Menschen ansprechen, die, wenn sie es aufschlagen, auch nicht sagen, ach die blöde Marinic und jetzt habe ich das gekauft und steht da sowas. Also es soll ja irgendwie auch zur Zielgruppe passen und ich finde, das ist der schöne Prozess, sich zu fragen, was würden potenzielle Leserinnen interessant finden, auch im Außen, in der Ästhetik. Und das Schönste war neulich in Köln auf einer Lesung, hatte eine junge Frau dieses Buch in ihrer Tasche. Und die Tasche hatte dieselben Farben und sie sah eigentlich aus, als hätte sie quasi die Tasche zum Buch produziert. Das war auch schön.
Konnte man sehr schön auf Instagram sehen.
Und wir sind jetzt voll im Nerd-Gespräch der Bücherbranche.
Ja, nein, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das können wir vielleicht mal gleich klären während der ersten Musik, die im Radio läuft, wie sehr Sie auch entscheiden, ein Buch nach dem Cover zu kaufen. Es gibt auch diesen schönen Spruch im Englischen, ne? Don't judge a book by its cover. Was ich ja eigentlich versprechen möchte an dieser Stelle, Jagoda Marinic, wir wollen ja nicht nur über Farben reden und über Gestaltung, sondern auch, ob dieses Versprechen aufgeht und was eigentlich drinsteht. Das tun wir ja heute und wir tun das wie immer, wenn wir mittags im Deutschlandfunk Kultur senden, auch ein bisschen entlang der Themen, die uns gerade beschäftigen, die uns die Nachrichten so reinspielen, weil das kann ich schon versprechen. Man findet ganz viele Anknüpfungspunkte. Jagoda Marinic, herzlich willkommen.
Dankeschön. Und ich möchte mich kurz entschuldigen, falls ich laut schreie, weil ich denke immer, ich muss diesen Saal übertönen und ich hoffe, die Leute im Radio fühlen sich jetzt nicht angeschrien von uns. Weil du bist auch lauter als sonst. Sie sind auch lauter als sonst, Herr Penzel.
Jagoda Marinic, herzlich willkommen. Wir testen das gleich mal und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke.
Jagoda Marinic ist zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass wir mit der Schriftstellerin, aber auch, und ich sage das schon mal an dieser Stelle, der langjährigen Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg sprechen können über nicht nur, aber auch vor allem über ihr jüngstes Buch, Sanfte Radikalität zwischen Hoffnung und Wandel. Da steige ich mal ein mit einem Satz, den ich mir notiert habe. Ich musste feststellen, dass Bewegung nicht entsteht, weil man sie laut schreiend fordert. Auch nicht auf der Buchmesse, wenn man das Gefühl hat, man muss so laut reden, sondern wie?
Was entsteht nicht?
Veränderung.
Ich habe es nicht gehört akustisch. Ja. Veränderung.
Ja. Oder Bewegung. Bewegung ist
die Formulierung. Was interessiert dich an dem Satz?
Naja, die Frage ist, also Sie haben festgestellt, jetzt kommen wir schon richtig schön durcheinander.
Du kannst mich siezen.
Okay.
Ja, ich provoziere jetzt Deutschlandfunk Kultur, denn ich stehe ja für Wandel. Das heißt, ich führe jetzt mal hier den Wandel allmählich ein.
Und ich mache das wie in der Supermarktkasse. Du, Frau Marinic.
Und danach schreibt uns das Publikum, ob sie es überlebt haben oder ob es ihr Blut gefroren hat oder ob sie es schlimm fanden.
Ich fürchte ja, dass das Publikum das überlebt, aber dann gibt es ja immer noch so Vorgesetzte. Schreiben.
Ne? Dann verabreden wir ins, ich lese böse Briefe für mein Du.
Liebe Jagoda, wir sind jetzt auf das Duo umgeschrieben.
Yes, ich habe ihn.
Du hast geschrieben, dass Bewegung nicht entsteht, weil man sie laut schreiend fordert. Und meine Frage ist halt, wie entsteht sie denn dann? Also was gibt es da sozusagen so die Kernaussage? Du hast natürlich viele Seiten geschrieben, die sich lohnen zu lesen, aber wenn du es so eindampfen müsstest.
Eindampfen auf 5 Minuten. Also der Gedanke ist am Ende, im Moment wir brauchen in Demokratien emanzipatorische Bewegungen. Ich glaube, dass ohne die progressive Seite eine Demokratie einfach keine Lernräume hat, keine Informationen darüber, was sie eigentlich verändern, verbessern muss. Das ist auch das Versprechen der Demokratie, dass wenn du dich einbringst und deine Missstände benennst und sie diskursiv diskutierst, dass sich da eventuell was verbessert. Und mein Eindruck war, dass wir die letzten 10 Jahre diese Wut fast ein Stück weit überexerziert haben, sie ihn zum Selbstzweck gemacht haben. Man dachte, es zu äußern ist eigentlich schon das Progressive, das Emanzipatorische. Es war dann auf jeden Fall das, was wir diskutiert haben, ohne dass dahinter ein Ziel lag. Und ich habe eben parallel in Heidelberg ein Haus aufgebaut und dachte, okay, wenn ich jetzt da rausgehe und immer nur schreie, ihr gebt uns das Haus nicht, ihr wollt uns nicht, warum gebt ihr uns keine Mittel, dann werde ich natürlich sehr schwer eine Mehrheit kreieren für ein Projekt, das am Ende eine Stadt kosten wird, auf Dauer kosten wird, für das ich Ressourcen suche, Verbündete suche. Und mein Ziel war wirklich zu gucken, haben wir im Moment den Diskurs, den es braucht, um in der Demokratie emanzipatorische Ideen dann wirklich in die Realität umzusetzen? Oder ist es nicht auch ein bisschen Wohlfall? So, ich gehe auf Twitter, zeige, wie wütend ich bin. Ich gehe auf Veranstaltungen, wo ich vor Menschen aus meiner Blase spreche, die mir applaudieren oder jene, die meiner Blase zumindest wohlgesonnen sind. Und am Ende wird applaudiert, man geht raus, aber man verändert nichts. Und ich habe tatsächlich die Koppelung vermisst zwischen Diskurs, reale Veränderung und der Möglichkeit, die Lebensumstände von Menschen auch real zu verbessern. Und habe das in Heidelberg exemplarisch an einem Projekt versucht. Kann ich so in den Diskurs, kann ich diese Wut vielleicht nur als Seismographen lesen, als Informationsmittel, als Kontrastmittel, um zu wissen, woran ich gesellschaftlich arbeiten will. Aber letztlich muss ich mit anderen Instrumenten, mit viel verbindlicheren, in den Diskurs reingehen, statt auf Twitter zu zeigen, dass ich heute die wütendste bin und mögen doch bitte alle der Redaktion heute bei mir anrufen für die kurzen Insta-Videos, die sie wollen. Ich schicke die dann wütend. Also wir hatten so einen sich selbst bespeisenden Diskurs und ich glaube da, du redest ja auch gerne über Debatten und defekte Debatten, dass wir da auch irgendwie die Funktion von Diskursen völlig ausgehöhlt haben. Die sind ja ein Zweck, aber kein Selbstzweck, sondern letztlich sollten sie ja zu etwas führen. Und mein Plädoyer ist wirklich wieder die diskursive Stimmung zu verändern, aber auch nicht zu vergessen, dass wir Ziele haben müssen, dass wir radikaler sind, wenn wir wirklich was wollen. Marsch durch die Institutionen ist ein altmodischer Begriff, aber wo ist denn die Verjüngung der Institutionen? Wo sind die jungen Menschen, die sagen, klar gehe ich in die Partei, in die Stadt, in die Politik und ich verändere von... Ich verjünge das, was ich kritisiere, selbst.
Ja, ich meine, was du beschreibst, da kann es natürlich zwei Ursachen geben, warum Menschen so laut reingehen in die Diskussion. Da kann es sein, dass es auch so ein bisschen der Narzissmus ist, dass man ja weiß, so funktionieren Debatten, wenn ich gerade ne, als Prominenter oder auf dem Weg dorthin Aufmerksamkeit kriegen will.
Auf dem Weg zum Prominenten.
Ja, ich meine, das gibt's ja auch. Dass man weiß, okay, je lauter, je zugespitzter, desto eher funktioniert es. Das ist natürlich... nicht so schön, wenn man so herangeht. Aber es gibt ja auch dieses Lautsein, Lautsein aus Verzweiflung. Lautsein, wenn man das Gefühl hat, all das, was du beschrieben hast, in Institutionen reingehen, sich engagieren, sei es jetzt Parteien, sei es Vereine, sei es eben so diese Strukturen, dass das gar nicht so richtig viel bewegt. Und ich meine, du nennst ja die Beispiele auch die Bewegung, wo man das gesehen hat, eine Klimabewegung, eine jugendlich geprägte Klimabewegung, die vielleicht irgendwann einfach gedacht hat, wir kommen damit gar nicht durch. Und wenn man nicht durchkommt, was macht man dann? Man wird lauter.
Das Schöne ist, du sagst laut sein aus Verzweiflung. Ihr erinnert euch an George Floyd und den Moment, in dem in den USA dann tatsächlich viele angefangen haben, in der Stadt zu wüten, Läden kaputt zu machen. Es gab große Demos. Und ich würde aber sagen, die Verzweifelsten müssen in dem Moment die Familienmitglieder von George Floyd gewesen sein. Und die standen dann aber in den Nachrichten und sagten, hört auf, unsere Stadt kaputt zu machen und hört auf, eure Wut zu benutzen, um unsere Familie, unser Sohn, unseren Vater, unseren Bruder zu benutzen, um eure Wut rauszulassen. Also ist Verzweiflung wirklich die Legitimation? Und da habe ich wirklich angefangen zu denken, was passiert eigentlich, wenn selbst jene, die am betroffensten sind, nämlich die Menschen, die ihn verloren haben, sagen, wir wollen diese Trauer aber auch in einer Community erleben. Wir wollen das in Frieden mit den anderen, mit der Mehrheit erleben, die das eben nicht gemacht hat. Wie zersetzend das dann sein kann, wenn andere sich erlauben, die Verzweiflung dieser Familie zu nehmen und sagen, ja, aber das ist jetzt strukturell und wir wissen es. Ich glaube, wir befinden uns eigentlich in einem Moment, in dem der Wutbegriff in der Krise steckt für die linken Bewegungen. Denn du hast seit der Französischen Revolution diesen Momentum, dass die Wut war, dass das, was die Menschen in Bewegung gebracht hat. Natürlich die Wut gegen die da oben, die Wut gegen die Zustände. Im Moment habe ich aber vor allem die Wut der Rechten. Die sind auch wütend gegen die da oben, wütend gegen die Zustände. Die wollen jetzt die Institutionen verändern. Und da frage ich mich, in welcher Temperatur wollen wir das jetzt führen? Wollen wir jetzt Linke und Rechte quasi, alle werden lauter, lauter, um zu zeigen, wer ist wütender und wir befinden uns im Teufelskreis der Wut? Mein Wunsch wäre, und deswegen ist das Cover wichtig tatsächlich, weil es soll diesen Optimismus verbreiten, dass man als emanzipatorische Bewegung sagt, wenn Wut gerade das Mittel der rechten Bewegungen ist, dann wählen wir vielleicht Hoffnung, dann wählen wir vielleicht Zuversicht, dann wählen wir vielleicht tatsächlich Verbindung, vielleicht sogar den positiven Raum, dann wählen wir das Angebot statt die Zersetzung. Also, dass man einfach raustritt aus dem Wettbewerb des Links-Rechts-Wutkampfs, den ja auch die Algorithmen der sozialen Medien unglaublich kapitalisieren im Moment. Und die sagen, wir bewegen uns nach vorne, wir haben Ideen, wir wollen was umsetzen, wir trauen uns zurück in die Umsetzbarkeit der Demokratie und in das positive Versprechen der Demokratie, nämlich möglichst vielen Menschen das, was an unsere Gesellschaft positiv ist, auch zugutekommen zu lassen. Und deswegen sage ich, Verzweiflung muss nicht laut sein. Verzweiflung kann eher der Moment sein, in dem mein Kopf einschaltet und sagt, in welchem Gemengelage befinde ich mich und wie komme ich da raus?
Ich musste schon an der einen oder anderen Stelle daran denken, dass vieles von dem, was du da gerade beschrieben hast, eigentlich das ist, was wir in Amerika beobachten können, im Guten wie im Schlechten. Ich kündige das schon mal an. Wir sprechen auch noch über einen gewissen Joe Biden, der ja gerade in Berlin zu Gast ist. Alle, die in Frankfurt sind, können sich glücklich schätzen. Weniger Verkehrsprobleme. Jagoda Marinic, heute hier auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur bei der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich sehr auf unsere nächste Gesprächsrunde. Wir sind's hier, Jagoda Marinic und ich auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur bei der Frankfurter Buchmesse und wir sprechen weiter über dein Buch, wir sprechen aber auch über Dinge, die uns aus den Nachrichten hier reinflattern. Ein Ereignis dieses Tages, im Bundestag wird heute das Sicherheitspaket verabschiedet und wer heute schon Nachrichten konsumiert, Nachrichten gehört hat, da hört man häufig die Formulierung, zwei Monate nach dem Attentat von Solingen wird das Sicherheitspaket verabschiedet im Deutschen Bundestag. Also man ahnt schon, worum es geht. Ja, es ist eine Folge. Wie gehen wir um mit Gewalt, die möglicherweise auch über Migration ins Land kommt? Wir hatten jetzt gerade zu Ende gehend einen EU-Gipfel, wo man auch merkt, da ist eine ganz andere Stimmungslage mittlerweile, wenn es um Migration geht. Und jetzt komme ich wieder auf dein Buch und auf eine Stelle, die ich da gelesen habe. Da schreibst du, von 2012 bis 2015, also 3 Jahre, gab es ein kleines Fenster in der deutschen Geschichte, in der Einwanderung kurz ein Hoffnungsthema war. Und ab da ging alles schief?
Ja, wir erinnern uns alle an die Kölner Silvesternacht und man kann, wenn man die Diskurse beobachtet, von da an sehen, dass es kaum mehr zurückzuholen war. Also es gab den ersten so diskursiven Schub gab es mit Sarrazin. Da schrieb die New York Times damals, Deutschland rückt nach rechts, also in die Mitte. Kann man auch an den Buchverkäufen feststellen. Das Buch, das vor Sarrazin millionenfach gelesen wurde, war Günter Wallraff ganz unten. Also man interessierte sich auch für die Ungerechtigkeiten, die Minderheiten zu erleben hatten. Dann kam Sarrazin und dann war es plötzlich dieser Mythos, dass Deutschland schafft sich wie auch immer ab. Und 2012 war aber plötzlich von de Maizière, muss man sagen, und seinem Team deutlich, wir müssen Einwanderung proaktiv auf den Weg bringen. Und also Willkommenskultur und Anerkennungskultur waren Begriffe, die von den Ministerien ausgehen, weil sie dachten, man muss Deutschland als Standort sichern. Wir müssen unsere Zukunft sichern. Wir brauchen Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Wir brauchen Menschen, die unsere Alten pflegen werden. Das war denen bewusst. Es war denen bewusst, dass Millionen Einwandererkinder jetzt Deutsche werden können, dass man uns einbeziehen sollte. Und dann kam diese ganze Diskussion und de Maizière sagte 2015 noch bei einer Diskussion im Bundesamt zu mir, wir dürfen die klassische Integrationspolitik nicht vergessen. Und was ist passiert? Wir haben sie vergessen. Wenn du jetzt Sicherheitsgipfel sagst, finde ich aber ein positives Signal daran, dass es eine Trennung gibt zwischen Migrationspolitik und Sicherheitspolitik. Vielleicht ist es die größte Lektion, die wir irgendwie machen müssen, dass eben wir haben Gewalt ja nicht nur durch Migration im Land. Es gab schon vor Migration Probleme mit Messerstechern. Es gibt extreme Probleme mit Rechtsextremen. Das heißt, dass wir sicherheitspolitische Maßnahmen brauchen, um uns vor Terror zu schützen, ist ja nichts, was irgendein normaler Mensch verneinen würde. Auch jeder Moslem wird sagen, er will keine Islamisten und er will keine Bedrohung durch islamistischen Terror. Daher denke ich, wenn wir schon mal diesen Schritt schaffen würden, dass wir sagen, Sicherheitspolitik und Migrationspolitik sind umgekehrt. Die Fragen, unsere Geschichte zu verstehen, wir sind ein Einwanderungsland, ist die Frage, unsere Zukunft zu verstehen. Wie kriegen wir es hin, dass wir unsere demografischen Probleme lösen? Das heißt, wenn wir das mal anfangen zu trennen, dass Migrationssprechen kein Problemsprechen ist, sondern da auch viele Lösungen für unser Land sind, glaube ich, dann kommen wir dem, was Zukunftsthemen sind, schon etwas näher.
Ich habe ja deinen Ansatz sanfte Radikalität, auch wie du es gerade beschrieben hast in unserer ersten Gesprächsrunde, für mich auch ein bisschen übersetzt. Packt konkret an, macht einzelne Schritte, geht möglicherweise auch mit kleinen Reformen mal voran, mit kleinen Erfolgen. Und ich frage mich auch gerade mit Blick auf die Migrationspolitik, ob das eigentlich das große Versäumnis ist, dass wir da ganz häufig in den Debatten, sei es auf der einen Seite Willkommenskultur, große Überschriften hatten, sei es dann eben Kölner Silvesternacht und folgende, die Ängste ganz groß hatten und darüber so ein bisschen einfach das praktische Management, wie gehen wir einfach um mit heraus, also um es mal neutral zu formulieren, mit Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung ergeben, dass das hinten runtergefallen ist oder einfach zu wenig Beachtung hatte?
Ich glaube, dass viele Menschen sich bemühen, die Einwanderungsgeschichte dieses Landes auch als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Gerade meine Generation hat es wirklich satt, dass man nur das sieht, was nicht funktioniert. Und gleichzeitig, glaube ich, ein Problem ist die Vehemenz des Agenda-Settings, weil Rechte seit Helmut Kohl, oder Konservative seit Helmut Kohl, aber Rechte, Rechtsaußen erst recht, sie wissen, ich kann mit diesem Thema mobilisieren. Ich kann mit diesem Thema die Angststimmung schüren. In der Angststimmung kann ich ganz einfache Lösungen anbieten und das war's. Ich finde wichtig, dass wir wirklich nochmal umdenken, worüber reden wir, wie viel. Also wenn wir eine Woche lang in jedem Tagesthemen in jeder Zeitung mal über die Situation in Krankenhäusern reden würden, über die Situation an den Schulen, was in Schulen gebraucht wird. Wenn wir das Agenda-Setting, wir haben das Klima, wenn wir über die Strukturen reden würden, die es braucht, um das Klima zu lösen und nicht nur über individuelle Schuldzuschreibungen, sondern welche Strukturen brauchen wir, um diese großen Fragen zu lösen, dann würde natürlich auch das diskursiv den Diskurs bestimmen. Und deswegen will ich manchmal auf diese Fragen auch gar nicht mehr eingehen, weil ich sage, in der Zeit, in der wir erklären, dass es nicht so ist, reden wir nicht über die anderen Probleme. Probleme. Also eine große Einladung. Wir haben während Covid mal darüber nachgedacht, wie sieht's aus in den Krankenhäusern? Welche Situation hat die Pflege? Wenn man, ich musste kürzlich in ein Krankenhaus, da war immer noch ein großes Plakat. Danke an alle unsere Mitarbeiterinnen, die während Corona hier waren und das geschafft haben. Ne? Wir haben da was geschafft. Wenn man sieht, wie viele Menschen in Krankenhäusern Einwanderungsgeschichte haben und letztlich ohne diese Menschen dieses Krankenhaus gar nicht laufen könnte. Also da müssen wir uns eigentlich fragen, wie kriegen wir das hin, dass unsere Strukturen im Land für die Zukunft, für eine sehr alternde Gesellschaft, für einen sehr alternden Kontinent, Europa ist insgesamt einer der halt alterndsten Kontinente, dass wir dafür irgendwie bereitstehen. Das interessiert mich und viele andere am Ende mehr, aber wir gehen nicht in diese Lösungskultur. Und für mich, du hast gerade die kleinen Lösungen, dass man auch wirklich vor Ort in den Städten guckt, was kann ich eigentlich hier machen? Wo ist Bedarf? Wo kann ich Teil der Lösung sein? Ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Lösungslust. Also wirklich wieder zu kapieren, Demokratie kann ja auch ein lustvolles Ringen um die Umsetzung von großartigen Ideen sein, die ich brauche in meiner direkten Umwelt. Was brauche ich eigentlich? Und warum die Rechtsextremen im Osten so viele Menschen gewinnen, ist natürlich diese Präsenz vor Ort. Und da streite ich schon jenseits der Diskursebene für eine Rückkehr zum Lust auch auf Machen, auf Demokratie von innen wieder zum Leben zu erwecken.
Ich finde diesen Aspekt interessant, den du auch aufführst. Die Frage eigentlich, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Ja? Weil ich glaube, das, was du beschreibst, kennen ganz viele von uns, dass wir eigentlich eine Umwelt haben, ein soziales Umfeld, wo wir das Gefühl haben, so krisenhaft ist das gar nicht, wo wir ganz viel positive Dinge sehen, eher Lösungen sehen, auch idealerweise auch Teil von Lösungen sind, Probleme mitlösen. Und dann haben wir natürlich die große Nachrichtenkulisse. Ja, das, was uns reingespult wird über Fernsehen, über Radio, über die sozialen Medien, Internet, wo man ja eigentlich so eine Dauerkrisenhaftigkeit vermittelt kriegt. Und möglicherweise bringt uns das auch ein bisschen durcheinander oder nimmt uns das ein Stück weit den Glauben, dass diese kleine soziale Realität, die wir selber eigentlich vielleicht positiv erleben, eigentlich relativ wirkungsmächtig ist.
Das ist eines meiner großen Themen, warum schalten die Leute, immer mehr Leute auch ab? Es ist ja auch ein Problem, mit dem sich alle Öffentlich-Rechtlichen auseinandersetzen. Warum schaltet man ab? Ich habe es in dem Kapitel beschrieben, wenn jemand lebt eigentlich in seiner Stadt ein ganz gutes Leben, aber auf dem Weg zum Bäcker guckt er ins Handy, wie wir alle, und im Handy guckt er sich gerade Nachrichten von irgendwas, was er abonniert hat, dann kommt ihm irgendein Problem aus XY entgegen und auf dem Weg bis zum Bäcker ist er eigentlich schon so weit, dass er sagt, ich muss jetzt doch mal ganz andere wählen und die da oben sind doof. Das heißt, die Entkoppelung von der unmittelbaren Realität, das, was wir um uns herum sehen, wo wir wirklich handlungswirksam sein können, von dem, was man konsumiert medial, wird immer größer. Und die Bedrohungslage kann ich medial ganz anders inszenieren als das, was Leute vor Ort sehen und wo sie eigentlich die Lösungen zur Hand hätten. Wir sagen immer, die Welt ist so komplex. Ist sie. Aber was ist dann? Also sie ist nicht überall komplex. Und manchmal ist es vor Ort auch leichter, Dinge zu lösen. Und dann letztlich würde ich mich fragen, wie schaffen wir es, über Themen und Inhalte so zu reden, dass nicht alle rausgehen und sagen, Gott, ich habe Angst, ich komme nicht mehr klar. Ach, ich gucke lieber gar keine Nachrichten mehr, weil es bedrückt mich und ich bin sowieso hilflos. Also, dass wir irgendwie Dinge anbieten, die Menschen informieren, die ihnen auch Geschichten geben, die sie vielleicht inspirieren, Dinge zu tun, dass wir auch wieder Lust haben und dass wir das können. Das meine ich auch wirklich am Cover, am Beispiel. Die erste Idee war, zwei Menschen schreien sich an. Weil wir denken, das ist heute, was die Leute interessiert. Pro, Contra, Ja, Nein. Natürlich ist Diskurs und Debatte Argumentation, aber sie besteht nicht aus Pro, Contra, Ja und Nein. Normal, wenn wir hier zu zehnt reden würden, gäbe es weit mehr als Ja und Nein. Es gäbe und, es gäbe vielleicht, es gäbe, ach Gott, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Also die Illusion, wir müssten permanent eine Konfliktsituation erzeugen, bei der wir dich vor eine Herausforderung und eine Entscheidung stellen. Du musst jetzt wissen, ob du hier oder hier stehst. Vielleicht kann ich auch sagen, erarbeite dir dein Erfahrungsweltbild peu à peu. Und du musst jetzt noch gar nicht irgendwo stehen und du musst dich auch noch gar nicht irgendwo hin bekennen. Aber das trotzdem zu füllen mit etwas, was eine Gemeinsamkeit entstehen lässt, das wäre mein Wunsch, dass wir rauskommen aus dieser, ich sage, wir sind so hyper getriggert. Mhm. Ne, du gehst morgens rein und bumm, bumm, bumm.
Gutes Stichwort, hyper getriggert, weil ich hatte hier auf meiner Karte noch stehen, Jago Damarinic, aber diese Begriffe wähle ich jetzt gar nicht mehr, um hier nichts zu triggern. Beim Thema Migration, Friedrich Merz stand hier noch drauf. Und auch wahlweise AfD, aber ich würde sagen, das ist einfach, wir bleiben
so,
im Positiven.
Das wäre so leicht, ja, dann kann man die halt, dann kann man die Dinge, aber trotzdem bewegen wir uns halt in diesem, ne, dann bashe ich mal wieder Merz. Also wir langweilen uns doch selber in diesen ständigen Diskursen, zumal wir Merz schon in den 90ern gebasht haben. Also insofern kann ich mich ja auch nicht 100-mal wiederholen. Mein Wunsch wäre nur, gebt uns doch irgendwie fürs nächste Jahr, wenn Wahlkampf ist, 10 Ideen, über die wir als Land diskutieren können. 10 Lösungsideen, wo wir sagen, das finde ich gut, das nicht, das möchte ich auf keinen Fall. Was ist denn gerade die Idee? Ich höre keine.
Wir können ja gleich mal darüber sprechen, Jagoda Marinic, ob die Linke möglicherweise Ideen hat, denn die trifft sich zum Parteitag, während wir hier in Frankfurt bei der Buchmesse sind. Ich weiß nicht, welche Veranstaltung besser ist, aber wir können ja mal gemeinsam drüber nachdenken. Jagoda Marinic, wir haben hier gerade versucht, ein bisschen runterzuzählen, bis die Musik vorbei ist und wir wieder live on air. Wir sind's, und das merken Sie allein daran, dass das wunderbare Publikum hier immer so ganz freiwillig engagiert klatscht.
Wir konnten mal im Humboldt-Forum tatsächlich sogar wie Zirkuspferde durch dieses Rondell diese Manege, laufen. Ja. Und jetzt können wir nicht mal mehr zählen, Corbin. Wir befinden uns in einer Beziehungskrise. Multiple und komplex. Wie wollen wir das erklären?
Wahrscheinlich müssen wir uns flüchten in die Inhalte.
Also
ich hätte wieder was.
Was heißt es denn?
Ich hätte jetzt nämlich, also wenn wir wirklich mal auf die Tagesagenda schauen, und ich finde, man kann so wunderbar, ich habe es ja schon gesagt, abgleichen auch mit dem, was du geschrieben hast in dem Buch. Wenn wir auf die Tagesagenda schauen, sehe ich den linken Parteitag in Halle an der Saale. Es gibt sie also noch, die Partei, stellt man schon mal fest. Und sie versucht sich neu aufzustellen. Etwas kleinere Veranstaltung, aber auch ganz interessant. Die Grüne Jugend wird sich in Leipzig treffen zum Bundeskongress. Auch da kann man sagen, das, was von der Grünen Jugend noch übrig ist, nach all diesen Häutungen, die es jetzt gab, das ist gerade keine gute Zeit für linke Politik, oder wäre das ein zu schneller Schluss? Sind das erstmal Krisen von bestimmten Organisationen, von einer Partei beispielsweise wie der Linken?
Ich denke, dass es schon wichtige Zeiten wären für linke Politik, aber dass es Linken schwerfällt, diesen Zeiten irgendwie in den Griff zu kriegen mit den Instrumenten, die sie haben, die dann doch ein bisschen aus der Vergangenheit zu sein scheinen. Ich habe jetzt gerade mit Gregor Gysi ein Gespräch geführt und da habe ich mir dann auch erhofft, weil er will, glaube ich, jetzt doch nochmal in dieser Partei so eine Führungsrolle übernehmen und mit anderen etwas erarbeiten. Und er blieb mir aber auch viele Antworten schuldig. Also ich dachte, dass wenn er es sein will, der da sozusagen ein bisschen so die väterliche Erfahrung und die neuen mitnimmt, dann braucht es da noch viele andere Impulse. Bei der Grünen Jugend fand ich spannend, dass wir, nachdem viele junge Menschen jetzt AfD gewählt haben und auch nicht die Grünen, nachdem es bei der letzten Bundestagswahl ja Grün und FDP waren, die profitiert hatten, dass ganz wenige diese Grüne Jugend gefragt haben, ob sie eigentlich eigene Erklärungsmodelle haben, warum sie unattraktiv geworden sind, weil die Jugend mobilisiert ja auch junge Menschen. Also ich fand es bei dieser Jugend, ich freue mich über den Mut, also dass sie halt sagen, das ist nicht unseres, wir machen jetzt unseres, aber ich würde mir ein bisschen mehr öffentliche Aufarbeitungskultur von denen wünschen, weil sie waren ja immerhin die Jugend und waren das jetzt wirklich nur die Großen, die Alten, die Etablierten, die in der nicht-grünen Jugend, die da schuld waren, oder gibt es auch bei der grünen Jugend ein Problem bei der Ansprache junger Menschen? Darüber würde ich auch gerne mit denen reden.
Mit den Jugendlichen.
Ja, mit der grünen Jugend.
Ich dachte, mit mir. Wir sind wieder beim Sie. Nein.
Hab ich dich jetzt gesiezt? Ja. Siehst du, wenn du es nicht von mir verlangst, mach ich.
Das ist die deutsche Grammatik. Ja. Weil du es vorhin auch schon verwendet hast, auch in dem Buch findet man diesen Begriff, Marsch durch die Institutionen. Gestern saß hier Jürgen Trittin auf der Bühne, der kennt den Begriff, weil der hat das selber gemacht. Das ist ja eigentlich so ein 68er, Post-68er Begriff. Ne? Von wegen, wir wollten erst die Revolution und dann haben wir gemerkt, okay, wir marschieren mal doch lieber durch das, was da ist und verändern diese Republik. Und es war ja immer die Frage, die sich über diesen ganzen Prozess gestellt hat, wer verändert da eigentlich wen mehr? Unterm Strich, ja. Also wer ist dann doch eigentlich vielleicht weiter weg von dem, was er mal wollte? Und ich will das jetzt gar nicht so historisch machen. Wir können das ja an der aktuellen Regierung, auch in der Grünen Partei beispielsweise, ablesen. Ne? Diese Frage, ist das nun der notwendige Pragmatismus, Lösungslust und Pragmatismus, schreibst du auch. Oder ist das eben auch Anpassen an die Verhältnisse, letztendlich auch Ideale oder Programmatik aufgeben?
Ich glaube, das ist wirklich, dass ich sehr an die demokratischen Strukturen glaube. Ich habe nicht umsonst Politikwissenschaft studiert. Ich hing mein politisches System der BRD-Grundkursen auch wirklich so an den Lippen. Weil diese Entdeckung, was dieses politische System wie ausgetüftelt hat, damit Demokratie funktioniert, was wir in diesem Land geschaffen haben über die Jahrzehnte, damit wir Interessensausgleich schaffen können, damit wir Erneuerung schaffen können. Und in den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, ist es schon modern geworden, so wie du sagst. Ne? Wer da reingeht, der ist eigentlich schon Teil des Problems. Gerade auch bei jungen Bewegungen. Wir wollen nicht in Parteien, wir wollen nicht in Institutionen, weil die sind alle schon irgendwie korrupt. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit Yuval Noah Harari und auch der meinte so, das Problem ist doch eher, dass wir nicht über die Bürokratie reden und über die Strukturen und wie die belebt sind. Und diese Analyse ist schon richtig. In dem Moment, in dem ich das ist ja wie das Skelett der Demokratie. Du hast ein Skelett, ein Gerüst und darauf bauen wir dann das Fleisch. Und wenn schon das Skelett an sich einfach nicht erneuert wird, dann kann das Ganze, was dann da leben soll, auch nicht leben. Und ich wünsche mir schon, dass junge Menschen den Mut haben, reinzugehen, sich da die Köpfe einzuschlagen und auch zu vertrauen, dass es nicht, natürlich gleicht dich das System, also das System an, aber du veränderst es immer auch. Es ist wechselseitig. Und für mich war es ein Experiment. Ich sage auch immer, es war ein Labor, ein Projekt durch eine Stadt zu bringen, in eine Kommune zu bringen. Aber was ich da gelernt habe an Demokratie, an Demut, an Respekt vor auch den anderen, an Respekt auch vor meinem Unwissen. Also man geht immer rein und denkt, man hat ja durch die eigene Blase so viel Kenntnis über das, was man tut. Und in dem Moment, wenn man versteht, wie breit alles am Ende angelegt ist und wie viele Blicke es auf eine Sache gibt in einer Stadt. In dem Moment wird es wirklich interessant. Und in dem Moment war es für mich auch wirklich wie so ein Jungbrunnen. Also alle sagen, es hat sich so viel Kraft gekostet und dann arbeitet es in mir. Und ich habe wirklich gestern Nacht habe ich gedacht, nee, es hat mir auch ganz viel Kraft gegeben. Also zu verstehen, dass ich nicht nur die bin, die analysiert, was irgendwo falsch läuft, sondern dass ich mit meiner Analyse ja auch eine Wirkmacht habe, dass aus meiner Analyse am Ende ein Impuls kommen kann, was gut laufen könnte, was besser laufen könnte. Und das Schöne an Demokratie ist, dass wenn wir uns entscheiden, etwas auf den Weg zu bringen und man schafft die Mehrheit dafür, dann ist es wie ein Gleis, auf dem das fährt. Also so dieses Zentrum war am Anfang gedacht als 100.000-Euro-Projekt für einen Verein und mal sehen, was draus wird. Heute ist es eine städtische Einrichtung, die ist abgesichert. Sie hat über 1.000 Quadratmeter, es gibt Mitarbeiter, sie können Projekte machen, sie sind nicht projektmittelabhängig. Ich bin längst weg, die leben weiter und machen ihre Sachen. Also zu verstehen, wenn du die Strukturen dieser Demokratie nutzt für den Wandel, den du suchst, wenn du nicht immer nur sagst, ihr seid die Bösen, die den Wandel nicht erlauben, dann gewinnt diese Demokratie natürlich Erneuerungskraft. Und witzigerweise die beiden Männer, die auch viel kritisiert werden mit dem Buch, die jetzt den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen haben, Why Nations Fail von Darren Acemoglu, das war das erste Mal, als ich in den USA war und genau darüber gelesen hatte, dass Demokratien und Nationen erfolgreich sind, wenn sie die Privilegien mit Trickle-Down versehen. Also Trickle-Down nicht nur von Reichtum an sich, sondern...
Also das ist so runter
es tropft runter ja. und je mehr wir verstehen, wie ich Demokratie gestalten kann, desto mehr Menschen nehme ich mit in dieses Projekt und in diese Verbesserung meiner Gesellschaft. Und ich bin nicht nur die, die von außen mit dem Finger zeigt und sagt, ihr wollt ja den Wandel nicht, sondern ich erkläre mich bereit, auch die Kosten des Wandels, das heißt auch persönlichen Einsatz, da reinzutragen. Und das ist echt was ich mir bei sanfter Radikalität am meisten wünsche, dass wir die demokratischen Institutionen erneuern, wiederbeleben, dass die jungen Generationen Lust haben, reinzugehen. Sie müssen ja nicht rauskommen wie Obama oder vielleicht kommt man raus wie Obama, aber dass man trotzdem sagt, gehe da rein.
Aber das bedeutet ja schon von unten, also auch was du beschreibst in der positiven Erfahrung, die du direkt in Heidelberg gemacht hast mit dem interkulturellen Zentrum drumherum. Ich meine, auch bei solchem Engagement kann man natürlich auch andere Erfahrungen machen, dass es scheitert, dass Dinge nicht funktionieren.
Aber dann lernst du und machst das nächste besser. Ever try, ever fail, no matter. Try again,
das
try
ist
again,
ja, das ist better. Ja, das ist ja zutiefst amerikanisch, ja, deine Attitüde.
Das ist Beckett,
hier.
Beckett, ja, okay. Nicht amerikanisch.
Aber Samuel Beckett. Soll ich jetzt nochmal mit Habeck kommen? Oder, weil das ist natürlich wieder die ganz große, oben angesetzte politische Ebene. Weil wir haben gerade über die Migration gesprochen. Und das sind ja dann möglicherweise auch so Vergeblichkeitserfahrungen, die dann auch vielleicht grüne Jugendliche gemacht haben, die das nicht direkt mitentscheiden können. Aber die sagen, jetzt sind wir nach einer ewig langen Zeit endlich mal wieder in einer Regierung. Wir können jetzt gestalten. Und dann merken sie, da fallen wir auf die Schnauze, hier haben wir zu viel Gegenwind, hier hat sich der Wind komplett gedreht und die Migration, das war ja letztendlich das, wo vielen dann letztendlich die Hutschnur geplatzt ist, wo wir gesagt haben, sind wir in eine Regierung gegangen, um so etwas zu tun? Und das kann natürlich dann demokratisches Engagement ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass sie damit recht haben mit ihrer Frustration, aber wenn man so denkt und wenn man so tickt, ja, und dann das Ergebnis sieht, das kann natürlich unglaublich frustrieren.
Aber umgekehrt ist es doch ein guter Moment. Also wenn genug Menschen sagen, sind wir dafür in die Regierung gegangen, dass das passiert, dann ist es ja auch ein erneuernder Moment. Also dass wir viel mehr lernen müssen, diesen Diskurs zu sehen, als wir probieren aus. Und die Grünen, würde ich jetzt sagen, auch im europäischen Vergleich, wenn man schaut, was sie in Österreich gemacht haben, sie tendieren dazu, beim Regieren einfach ihre DNA zu vergessen. Also da ist eine Kritik, die man auch der SPD machen kann, dass dann die Machtlust größer wird als die Lösungslust, dass man halt weiß, noch eine Legislaturperiode und dann gibt es immer noch einen Fahrer und das sind die Privilegien, die man eigentlich nicht wollte, als man von außen in die Strukturen ging und da darf man schon auch kritisch sein und wenn die Kritik von innen kommt aus den Parteien, ist es ja umso besser und dass wir gerade beim Thema Migration Parteien brauchen, die irgendeine Gegenposition vertreten, damit man da überhaupt noch zum Diskurs kommt. Denn bei der einen der größten Herausforderungen der nächsten Jahre will plötzlich politisch Konsens alle nur eine Lösung abschotten, obwohl alle Experten sagen und wissen, die Abschottung ist keine realistische Lösung, weil wir brauchen Einwanderung, Menschen werden auf der Flucht sein. Das heißt, wann fangen wir an, uns mit realistischen Lösungen zu beschäftigen? Also ich bin wirklich auch dafür, dass man nicht mehr sagt, es ist deprimierend, sondern erstmal ist es interessant, junge Menschen lösen sich ab, sie provozieren die alte Spitze. Habeck will sich neu formieren. Mal gucken, ob es ihm gelingt, da irgendwas zu denken, dass er von der grünen Jugend da verlassen wurde, kann ihm ja auch ein Lernmoment gewesen sein. Denn heute habe ich eine Kachel gesehen, da hat Robert Habeck irgendwie plötzlich geschrieben, ja, man darf die Migrationsdiskurse doch nicht so reduzieren, auf Grenzen schließen. Das heißt, vielleicht sind wir sind ja in einem konstanten Lernprozess. Also auch das zu sehen und nicht immer gleich zu sagen, Frustration, sondern was lernen wir eigentlich durch diese Disruptionen, die es dann da gab und dass die jungen Leute sagen, wir haben keinen Bock auf so, finde ich erstmal positiv.
Und wir schauen nochmal ein bisschen auf das, was passiert. Ich habe das Publikum hier gerade schon beglückwünscht dazu, dass sie keine Verkehrsprobleme haben, also nicht mehr, als man die normalerweise in Frankfurt wahrscheinlich hat. In Berlin ist jetzt ordentlich was los. Joe Biden ist da, der US-Präsident. Er macht jetzt diesen Abschiedsbesuch, der ja nochmal verschoben werden musste wegen des Hurricane. War am Vormittag beim Bundespräsidenten, er trifft dann jetzt ungefähr Olaf Scholz, den Bundeskanzler, dann kommen noch zwei dazu, nämlich Emmanuel Macron und Keir Starmer, der britische Regierungschef, oder vielleicht aus Joe Bidens Perspektive trifft er sich mit Helmut Kohl, Mitterrand und Tony Blair, man weiß es nicht genau, aber nein, im Ernst, Jagoda Marinic, du hast ja gerade schon gesprochen über diesen amerikanischen Spirit und diesen Geist, den er auch ein Stück weit noch vermittelt?
Joe Biden vermittelt für mich vor allem diese transatlantische alte Achse in die USA. Ne? Diese Verlässlichkeit, diese alten amerikanischen Werte. Er wirkt schon ein bisschen so wie diese alten Franklin-Dinger. Ne? Am besten um 5 Uhr aufstehen, immer noch fit sein, bis 80. Jetzt war es dann nicht mehr so, aber schon ein alter Schlag. Aber ich würde noch mal hinterfragen, es ist nicht so nur amerikanisch. Ja? Also ich würde sagen, meine Familie kommt ja aus Kroatien und ex-EU, da war schon auch viel so Gründergeist, Pionierspirit. Also ich habe das nicht bei den US-Amerikanern gefunden, sondern ich würde sagen, ich habe das bei den Pionieren der deutschen Einwanderung gefunden. Und in den USA endlich eine Kultur gefunden, die das wertgeschätzt hat. Ich weiß noch, als Al Gores Buch damals publiziert wurde, stand ganz am Anfang, ich habe ein Bild von meinem Vater im Büro, mein Vater war Farmer. Und ich fand das so großartig, dass jemand so stolz sagt, mein Vater war Bauer im Grunde, Farmer, Bauer. Und dass wir in Deutschland ja diese Aufstiegsgeschichten oft gar nicht erzählen, wodurch man ja auch die Erfolgsgeschichten der Elterngeneration nicht erzählen kann. Also mein Pioniergeist würde ich den Einwanderern, mein Optimismus, weil Einwanderer gehen ja auf die Suche nach einem neuen Leben. Und in den USA wurde das endlich als was Positives gesehen. Insofern, glaube ich, da kommt die Verbindung.
Ich mache nochmal eine Brücke zu dem, was du anfangs gesagt hast. Also so diese Frage Wut als politisches Gefühl, dass wir das ja in den letzten Jahren viel auch bei jungen progressiven Bewegungen gesehen haben, ja, bei der Klimabewegung, dass es jetzt eher so ein rechtes Gefühl ist und sich ganz stark breit macht. Eine rechtsradikale Alltagskultur zum Teil auch. Und das... als du sagtest, wie man dem begegnen sollte, habe ich gedacht, das ist eigentlich so eine Aussage, die man auch von den US-Demokraten kennt, als Donald Trump dann auf einmal auftrat. Und ich glaube, war es Michelle Obama oder es war auch, glaube ich, Hillary Clinton, die gesagt hat, when they go low, we go high. Ja, also wir begeben uns nicht hinab auf dieses Level. Was ja eine total wunderbare, schöne Aussage ist. Und gleichzeitig war aber die ja auch schon wieder so problematisch in der amerikanischen Öffentlichkeit, weil die was unglaublich getriggert hat. Bei denen, die nachgesagt wurden, ja, ihr geht low, ihr orientiert euch nach unten, ihr macht die unterste Schublade auf. Was ich damit sagen will, wenn erstmal so richtig der Wurm drin ist, in der Verständigung in der Gesellschaft, dann ist es ja eigentlich fast schon unmöglich, ich weiß nicht, würdest du das sagen, mit Blick auf die amerikanische Gesellschaft, fast schon unmöglich, da in irgendeiner Form noch zusammenzufinden?
Also erstens zum Beispiel gibt es jetzt viele Republikaner, die Kamala Harris unterstützen, woran man ja sieht, dass man zusammenfinden kann. Es gibt Beschlüsse, die zeigen, dass Republikanern wichtig ist, dass man eben nicht diese kalte Trennung zwischen den Lagern macht. Es gibt sehr viele Menschen, die wissen, Demokratie ist trotzdem ein Zusammenspiel und nicht ein Gegeneinander. Also man braucht ja beide Seiten, um diesen Diskurs zu führen. Ich denke, die Kritik ist ja auch interessant. When we go low, they go high. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die in Diskurs, die Diskurse so zerrütteln, auch immer jede Rhetorik nutzen, um zu sagen, ihr dürft hier nicht raus aus unserem Streitroom. Ne? Also sie wollen um jeden Preis da drin bleiben. Und wenn du dann sagst, nee, aber when you go low, also wenn ihr anfangt, hier mit Dreck zu werfen, das wollen wir nicht, dann machen sie das auch schon zum Vorwurf. Und dann wird es wirklich gefährlich, weil sie verpflichten dich zu sagen, Demokratie geht nur nach unseren Streit-Dreck-Werf-Spielregeln. Aber wenn ich sage, hey, ich will schon mit dir reden, aber lass uns doch hier ein bisschen freundlichen Diskurs miteinander machen. Das war eigentlich immer schon üblich zu sagen, kühl mal ab und dann reden wir.
Aber jetzt fühle ich mich gerade erinnert, eher so an Erziehungssituationen mit Eltern, wenn man so mit dem jugendlichen Furor und die sagen, sei doch mal vernünftig, beruhig dich doch mal ein bisschen. Also was
das natürlich auch drinstehen kann, ist so die... Da geht es nicht um Vernunft. Da geht's, also ich habe neulich einen Post über Kamala Harris gemacht, den kann man schlecht finden, aber ich habe dann 1600 Posts drunter gehabt und wo sie alle nur irgendwie mit Zynismus, mit frauenfeindlicher... Also sie können ja sagen, wir finden sie eine schlechte Politikerin, weil sie hat keine gute Wahlversprechen, sie setzt schlechte Politik fort, alles legitime Argumente, aber es geht immer ad hominem, es wertet die anderen ab. Muss ich wirklich sagen, ich will im Diskurs nicht doch sagen, es gibt Spielregeln, an die wir uns halten und wir spielen gerne. Und die Aufmerksamkeit erzwingen sie gerade fast durch so Erpressungsmechanismen. Und daher auch immer, es muss ja kontrovers sein. Ich habe eine Buchpublikation gemacht mit Mel Ammann, dann kam drunter, ja, das wird ja eine kontroverse Diskussion. Und dann habe ich gesagt, ach, seit wann sind denn jetzt Buchpräsentationen auch schon kontrovers? Ne? Also früher durfte man sein Buch erstmal präsentieren, die Kontroverse entstand dann vielleicht im Gespräch, aber jetzt gibt es so, ihr dürft nur, was ist dahinter? Ich muss also immer nur streiten. Also ich kann keine Demokratie, wo ich nur streite. Ich kann gerne mal argumentieren, aber ich mag auch manchmal einfach in Ruhe sprechen, Ideen austauschen, Ideen anbieten, Ideen evaluieren, Ideen verwerfen. Es ist auch, wir müssen streiten, aber Streitkultur ist ja nicht dieses, Mann, bist du blöd. Und nur wenn ich das stoisch aushalte und sage, in deinen Diskursraum komme ich, wenn du mich egal wie angreifst, dann ist es richtig. Ich sage, wenn wir uns auf die Spielregeln verständigen, komme ich. Wenn du mich beleidigst, gehe ich. Sorry.
Ja, Günter Marinic, ich freue mich sehr, dass... du gekommen bist, weil ich gucke nämlich auf die Uhr und ich weiß, dass wir gleich zurückgehen ins Funkhaus nach Berlin zu den Nachrichten.
Und wir dürfen nicht überziehen, wir haben ja schon...
Nee, wir dürfen nicht überziehen, das darf nicht mal mehr Thomas Gottschalk im deutschen Diskursraum.
Du bist geschwächt worden im Haus. Aber Thomas Gottschalk, ja, den müsst ihr überbieten eigentlich, oder?
Machen wir, aber haben wir, glaube ich, heute hier schon gemacht mit dir. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Jagoda Marinic, und ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.